ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Oh, du bist aber extrem gut gelaunt.
Ich bin extrem gut gelaunt, weil heute ist, was ist heute? Donnerstag.
Ja, genau, wir zeichnen heute am Donnerstag auf.
Morgen ist Freitag.
Ja.
Und am Samstag geht's in Urlaub.
So, und damit willst du mal wieder ankündigen, dass du dich mal wieder für geraume Zeit hier... Ich hätte jetzt fast verpissen gesagt, aber das sagt man natürlich im Podcast nicht. Du wirst eine Auszeit nehmen, die der Erholung dient.
Genau.
So formuliert man das, glaube ich.
Drei Monate.
Genau. Ja. Verpisst du dich.
Nein, es sind drei Wochen.
Drei Wochen, okay.
Und ich fahr ausnahmsweise mal weg.
Ach so, ja, klar. Jetzt ist es so, da hat schon neulich jemand Bezug drauf genommen, weil du, da ging es um den Preis von Impfdosen und so weiter. Und er hielt uns offensichtlich für die Upper Crust der Superprivilegierten.
Weil
du ja auch dauernd Urlaub machst.
Das war
an dieser Stelle. Man muss aber auch mal, jetzt muss ich mal zu deiner Ehrenrettung sagen, das sind ja meistens auch eher kürzere Sachen gewesen und du hast eben auf deinem Auto ein Dachzelt.
Ja.
Also du sitzt mit deinem Gaskocher irgendwo im Grünen und dann kochst du dir da irgendwas und so. Also es ist jetzt nicht so, als würdest du ständig in irgendwelchen Fünf-Sterne-Resorts abhängen,
aber
die man nur mit dem Hubschrauber erreichen kann.
Also wir sind nicht nur mit dem Dachzelt unterwegs, wir sind auch in Fünf-Sterne-Resorts, die man nur mit dem Hubschrauber
Ich habe versucht, das irgendwie gut zu machen. Ach komm, wir fangen nochmal an. Alles aussichtslos.
Und bei diesen Impfdosen, also Willi hat da geschrieben, dass,
dass
das wird ja ersetzt und so weiter und wir beschweren uns über die hohen Preise. Nein, nicht über die hohen Preise war das Beschweren, sondern über den Unterschied, dass es im europäischen Ausland, in Frankreich, in Holland, in Belgien, dass die Arzneimittel deutlich günstiger sind und dass das für Krankenkassen eine Entlastung wäre.
Aha,
das ist der Gedanke dabei.
Ja, okay, alles klar. Ja.
Oh, ich krieg gerade eine Nachricht von diesem Fünf-Sterne-Hotel.
Ja, der Hubschrauberlandeplatz ist belegt, oder? Alles klar. So, ich möchte ein Lob aussprechen und zwar auf Savang Jeanpram.
Ja.
Den kennen wir alle, das ist klar, deshalb muss ich gar nicht groß erklären.
Wie ist Savang?
Jeanpram.
Ja, Jeanpram.
Ja, der ist aus Thailand, deshalb ist er auch ein Thailänder. Und der hat einen Weltrekord im Diskuswerfen aufgestellt. Jetzt Donnerstag über die Agenturen.
Aber
und jetzt, wie weit hat er geworfen? Was würdest du sagen?
Ein Thailänder wirft den Diskus.
Savang Jeanpram hat diesen Rekord aufgestellt.
Was werfen die mit dem Diskus? So, ich sag 95 Meter.
95 Meter? Ja, also du bist relativ dicht dran, muss ich sagen. Savang Jeanpram hat 7,59 Meter weit geworfen. Und zwar hat er damit die Goldmedaille gewonnen und er ist Weltrekordhalter in der Altersklasse ab 105 Jahren. Er ist 106. Aber das ist der Weltrekord.
Ja,
das hat
super.
Bisher noch niemand geworfen. Und ich finde, an dieser Stelle, da hat er einen Applaus verdient.
Aber ist
aber schon Wahnsinn, oder? Der ist als 106-Jähriger bei so einem Wettkampf.
Ja, aber Diskus heißt doch, du musst dich drehen.
Ja, das musst du. Na, ja doch, musst doch, du zwingend.
Drehbewegung, logisch.
Ich glaube, es gibt keine andere Technik.
Rotation.
Beim Kugelstoßen gibt es ja auch eine andere Technik.
Aber beim Diskus musst du drehen. Wie macht ein 106-Jähriger, der fällt doch...
Nö, ich meine, er wird ja übertreten, darf er nicht. Der Ring ist ja genau derselbe, das wird schon so sein. Der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht wie so eine Eiskunstläuferin drehen bei einer Pirouette irgendwie, das glaube ich wohl kaum. Und bei 7 Meter, was hatte ich gesagt, 56 oder 59, ist es natürlich die Gefahr, dass er sich auf die Füße das Ding wirft, schon relativ nah. Aber trotzdem, nee, wir wollen es nicht lustig, weil ich finde es schon irgendwie...
Es ist ich finde es kurios, wenn, toll und der ist auch fit und alles gut, aber...
Super, oder?
Aber ich stelle mir immer vor, der lässt den Diskus nicht los.
Ja, gut.
Ich
weiß auch nicht, wie viele sonst noch in der Altersklasse über 105 angetreten sind.
Keiner.
Vielleicht ist er auch der Einzige, das weiß ich nicht. Also es ist schon...
Wahnsinn.
Das steht leider nicht drin in dieser Agenturmeldung.
Was werfen denn die Diskuswerfer... Sonst normal so?
Boah, die sind ja, ich bin da ehrlich gesagt beim Diskus, 90 schaffen die nicht. Nee. Sind wir da nicht im 60er, 70er Bereich?
Aber
ich weiß es auch nicht.
Diskus.
Du kannst das ja so lang. Aber eigentlich ist es auch, merke ich jetzt gerade, total egal.
Nein, überhaupt nicht.
Doch, es ging ja um diesen Thailänder jetzt.
Oh. Ja, das ist total spannend.
Wir wollen doch jetzt nicht in Streit geraten darüber, oder? Ja gut.
Das ist spannend.
Ich kann ja so lang was anderes erzählen.
Ja, erzähl doch was.
Na? Wir haben ja auch immer wieder mal so Sachen, wo wir Zeitgeschehen, auch Politik beobachten, diese Abschaffung der Rente mit 63.
Ja.
Ne? Ja. Das ist ja so, mich stört bei unseren Journalistenkollegen und Journalistinnen natürlich auch, wollen wir nie vergessen, stört mich dieses, dass immer so, auch, das habe ich jetzt auch gehört schon irgendwo, ja, die wollen die Rente mit 63 abschaffen und so. Das stimmt ja so auch gar nicht, diese Verkürzung. Es geht ja lediglich um die abschlagsfreie Rente. Also
ja.
das ist wichtig genug.
Ja, klar.
Aber es ist so, dass man auch in Zukunft früher, wenn man sagt, okay, ich kann das nicht mehr, ich habe aber vielleicht vorgesorgt oder ich nehme eben hin, und so ist das ja gedacht, das System.
Dass es weniger wird.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es ist. Ich glaube, 0,3%, glaube ich, pro Monat, die du früher in, das wird es nach wie vor geben.
Ja.
Und das steht auch gar nicht. Die sagen immer, hast du gehört, diese Schweine, die wollen die Rente mit rein.
Da hast du recht. Das ist ein wichtiger Zusatz in der Berichterstattung, weil dann kapiert man es besser.
Ja, klar. Oder so eine andere Sache. Ich gucke ja dann gern so Begriffe auch mal nach. Du erinnerst dich vor 2 Wochen oder 3 Wochen oder so, da ist dieses Waffenlager in Berlin, an der Grenze Brandenburg-Berlin gefunden worden, wo der russische Geheimdienst so ein Waffenlager angelegt
hat. Also ich erinnere mich,
Man weiß nicht, ob es die Russen waren. Wenn man es wüsste, würde man es sicherlich gerne sagen, nehme ich mal an, aber man weiß es nicht. Jetzt habe ich nachgeguckt, weil der Waffendepot, Waffenlager steht überall in der Presse. Was war drin in dem Waffenlager?
Ich weiß es nicht.
Hast du es gelesen?
Nein.
2 Pistolen.
Okay.
So, jetzt haben wir es. Nehmen wir an, es sind die Russen. Wir haben es mit einer Supermacht zu tun, die auf den Knopf drücken kann und dieses ganze Land hier mit Nuklearraketen, Fernstreckendings, können die in 10 Minuten vernichten.
Gut, das ist
die
vielleicht...
Die sind verfügt über alles mögliche. Und die, das Waffendepot, das sind 2 Pistolen, die im Wald versteckt werden?
Die Begrifflichkeit Waffenlager ist da falsch.
Ja, und auch da muss ich... Haltet mal inne, Leute, irgendwie. Außerdem 2 Pistolen an der Grenze von Berlin-Brandenburg, du kannst die in Berlin auf der Straße kaufen.
Ja.
Das ist überhaupt kein Problem. Da muss der Russe gar kein Lager anlegen. Die kannst du überall
kaufen. Es ist übertrieben, irgendwie. Wie so oft, und es wird ja nicht erklärt.
Ja, aber es wird ja auch benutzt, um uns permanent Angst zu machen.
Genau.
Ich behaupte jetzt überhaupt nicht, dass die Russen irgendwie angenehm wären oder was die da gerade machen in der Ukraine. Das ist alles unbestritten. Aber dass wir versuchen hier offensichtlich oder manche dann auch so eine enorme Angst zu schüren. Also
aus dem Waffenlager wird in den sozialen Medien...
Ja, wird irgendwann, Post, weiß wird, ich nicht. Ja,
Wahnsinn, das ist, Russland rüstet auf im Berliner Wald.
Also 2 Handfeuerwaffen sind gefunden worden.
Okay.
Das wäre jetzt korrekt irgendwie.
Ja.
Wenn das schon ein Waffenlager ist, weiß ich nicht irgendwie. Ja,
75,56 Meter.
Ist der Diskuswelt.
Der Litauer Mikolas Alekna.
Der war doch gedopt.
Ja, das steht hier nicht.
Steht nicht da drin.
75,56 Meter finde ich beachtlich.
Ja.
So ein Diskus? Wow.
Ja, natürlich.
Ich wollte ganz kurz sprechen mit dir über die... Wie heißen sie jetzt? Die Dabbawalas.
Wir
waren ja Asien, Thailand jetzt
klar.
Gehen wir nach Indien.
Okay.
Das sind, wir gehen nach Mumbai. Mhm. Das ist total spannend, weil das sind 2500 Männer, die Teil einer Kooperative sind.
Mhm.
Und diese Dabbawalas liefern Essen aus.
Mhm.
Ist aber jetzt nicht so wie Uber Eat oder so, sondern die Mama kocht zu Hause was für ihren Sohn.
Ja.
Dann kommt ein Dabbawala, holt es ab, bringt es an einen Bahnhof.
Mhm.
Dort sind andere Dabbawalas, die das verteilen.
Mhm.
Dann nimmt ein weiterer Dabbawala das entgegen, fährt es entweder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad. Die benutzen keine Autos, keine Mopeds, keine Roller.
Okay.
Dann zum Sohn. Und das machen die seit ungefähr 100 Jahren.
Das ist ja
Finde ich total spannend.
Ja. Und was haben die dann wiederum davon, diese Dabbawalas?
Ja, da gibt's halt, du zahlst was dafür.
Ach so, du zahlst was
klar,
dafür.
Klar, logisch.
Okay,
aber nur für den Transport. Und auf den Taschen, das finde ich auch super, sind Codes aufgemalt für die Dabbawalas, die aus ärmlichen Verhältnissen stammen und nie lesen gelernt haben.
Ja.
Und es gibt ganz vielen Menschen Arbeit. Und ich finde das System toll.
Das finde ich super, ja. Vor allen Dingen, weil es ja auch wirklich, wenn die nur Öffis nutzen und sowas, irgendwie finde ich schon cool. Ja, gar nicht schlecht.
Ja.
Sehr gut. Noch nie von gehört.
Siehste?
Was man hier wieder lernt.
Ja. Ja, die Dabbawalas.
Ich finde das echt Wahnsinn irgendwie. Die Giftpflanze des Jahres ist, weißt du es? Wo wir gerade dabei sind?
Nee? Der Hornfuß.
nee, also. Also gut, das hat der hamburgische botanische Garten Wandsbek oder irgendwas bestimmt oder so. Ist die Gartenbohne.
Die Gartenbohne.
Also das, was wir auf dem Teller haben. Das ist die Giftpflanze des Jahres.
Warum ist das Gift?
Hier kommt es, hier sind wir auch bei den Freunden, die ich ermahnen möchte in der Gastronomie, vor allen Dingen in der gehobenen Gastronomie. Die Bohne an sich hat Giftstoffe. Viele Menschen wissen das überhaupt
nicht. Die muss man kochen.
Das heißt, genau, wenn du halt so ein Bündel, weißt du, hast das ja gerne so im Sterneladen, liegt dann da so drei, vier so al dente Böhnchen, die heißes Wasser nur aus der Nähe, hinten hat es mal irgendwo gedampft und dann kommen die auf den Teller. Das ist nicht gut.
Nee, weil das
macht Magenkrämpfe. Bohnen sind köstlich, wenn sie gekocht sind.
Ich mache das Geräusch.
Ja, ich mache es auch. Also wir haben beide
Blähungen,
das Geräusch.
Brutale Blähungen.
Ja, und auch richtig Krämpfe und alles. Also es ist jetzt kein Spaß. Bohnen müssen gekocht werden. Ja. Hört auf mit diesem Dampfgarer-Dings. Oh du, ich habe das 43 Sekunden im Dampfgarer. Das habe ich gesehen bei...
Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Ich habe neulich ein Onsen-Ei
Leute,
gemacht.
Leute, kocht Bohnen.
Ich habe neulich ein Onsen-Ei gemacht.
Schon wieder mal.
Ja, schon wieder mal. Mhm. 64 Grad eine Stunde, schön.
Ja,
hat geschmeckt, war lecker.
Ja. Da ist, der Stromzähler macht so.
Nein!
Für ein Ei läuft da eine
Stunde. Ich habe 10 Onsen-Eier gemacht.
Machen die das in dem 5-Sterne-Resort so, wo du mit dem Hubschrauber immer landest? Die machen nur Onsen-Eier.
Da habe ich es gelernt.
Ja. Genau. Ja, das ist doch völliger Blödsinn.
Nein, ein Onsen-Ei ist was
lecker.
Ganz,
muss ich zugeben.
Die Textur ist ganz anders und verstehst du überhaupt. Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Das meistverkaufte Buch der Welt, also aller Zeiten, weißt du.
Man sagt immer, es ist die Bibel.
Bibel, so circa 5 bis 7 Milliarden Exemplare schätzt man.
Ja.
Platz 2?
Oh, auf Platz 2?
Ja.
Der Sports Illustrated Katalog mit Bikini-Mädchen.
Nein, nicht. Das rote Buch von Mao Zedong.
Ah, Mao, immer noch die Mao-Bibel. Echt?
800 Millionen bis 1,2 Milliarden.
Ja gut, aber wer das nicht gekauft hat, wurde auch einen Kopf kürzer gemacht, glaube ich.
Platz 3?
Das war, glaube ich, kein freiwilliger Buchkauf.
Platz 3? Koran.
Der Koran.
800 Millionen. Und jetzt kommt, das finde ich sehr interessant, Platz 4.
Aha. Okay.
Was schätzt du? Das ist jetzt ein Klassiker der Literatur.
Okay, also jetzt reden wir über ein Werk der Belletristik.
Hast du
also
bestimmt
Literatur.
Gelesen?
Das ist so ein riesen so ein Ding, weiß ich nicht.
Ich sag Miguel de Cervantes.
Oh, Don Quixote.
Ja, genau, Don Quixote. Echt? 500 Millionen Exemplare sind von diesem Buch verkauft worden, schätzt man.
Ja.
Das ist ja unglaublich.
Ja. Also es ist ja keine leichte Lektüre, finde ich. Irgendwie. Es gibt eine Neuübersetzung seit vielleicht 8, 9 Jahren, glaube ich, oder so. Die soll ein kleines bisschen geschmeidiger sein.
Ja, aber ich habe das alte gelesen, kämpfst du nicht durch.
Ja. Es ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Es ist Weltliteratur, keine Frage, aber es ist,
ich glaube
ist echt staubig irgendwie.
Ich glaube, 500 von diesen 500 Millionen Exemplaren sind 498 Millionen stehen ungelesen in irgendwelchen Regalen, um zu zeigen, wie gebildet man ist.
Das ist doch klar, ja. Wahrscheinlich ist das auch so, dass wahrscheinlich gibt es auch nur diesen Buchrücken und da drin ist wie früher die VHS-Kassetten oder eine Flasche Schnaps oder irgendwie sowas. Aber außen ist Don Quixote,
So.
Aber es gibt natürlich auch Bücher, die wirklich Bücher sind und die trotzdem keiner liest, wie zum Beispiel damals hier so dieser Hype um Michail Gorbatschow, hier Perestroika, das Buch Perestroika in Deutschland über Ewigkeiten, Nummer 1 Bestsellerliste, das war ein Standardgeschenk und ich wette, keine Sau mehr. Wenn jemand hier gerade zuhört und der kann wirklich, er kann beweisen, dass er es gelesen hat. Wir werden einen Test machen. Irgendwie.
Das ist ein gutes Beispiel, weil ich persönlich kenne viele, einige Menschen, die dieses Buch haben.
Ich zum Beispiel.
Kenne keinen, der es gelesen hat.
Ich habe es geschenkt bekommen und ich habe es nicht gelesen. Ja. Also ich gehöre zu diesen Menschen.
Es steht bei dir neben dem Don Quixote.
Den ich aber immerhin gelesen habe. Ja. Ich gestehe aber auch nicht ganz durch, weil ich den schon dann irgendwann,
es ist hart, ich habe es auch gelesen.
Harter Stoff.
Ich habe noch was Schönes aus. Ich war neulich essen, nicht in einem 5-Sterne-Hotel, sondern
die hatten zu an dem Abend. Du warst nebenan in dem Sterneland.
Genau. Eine gute Freundin, die du auch kennst, hat dann erzählt, ihren schönsten Versprecher in der Gastronomie.
Okay.
Und der Gast hatte Lammmilchschulter bestellt.
Lammmilchschulter. Schon jemand, der sowas auf die Karte schreibt, entweder ein unglaublicher Witzbold oder ein Sadist.
Ja, genau. Und dann kommt sie, sie sagt, ich gehe an den Tisch und sage, hier ist das Milchschlammluder. Ich weiß nicht, warum diese Assoziation, warum dieser Versprecher Milchschlammluder.
Sehr schöner Versprecher.
Finde ich super gut.
Manchmal ist es ja auch so, dass man das zum Beispiel, dass die hinten in der Küche diesen Gag schon gemacht haben. Ja. Und dann sagst du, oh, wenn ich jetzt rausgehe, ich muss das aus dem Kopf
bringen. Das darf mir nicht passieren. Und schon hier ist das Milchschlammluder.
Also ich finde aber jetzt so als Rheinländer ist natürlich auch so Milchschlammschulter oder was war es irgendwie. Das ist natürlich auch unglaublich schwer.
Lammmilchschulter.
Lammmilchschulter.
Ja, das ist ein Rheinländer, die Hölle.
Ja, weil diese Abfolge von CH und SCH ist ja immer ein Albtraum.
Ich pinkel hier öfter im Funk, klar. Wir sind ja hier stundenlang, da gehen wir ans Urinal.
Ich komme sogar rein hier zum Pinkeln, verstehst du? Ich könnte auch zu Hause, aber ich setze mich aufs Rad, ich fahre hier hin und ich pinkel lieber hier. Da geht's mir wie dir. Ja,
ja. So, und jetzt gehe ich da rein und da steht ein Kollege schon am Urinal. Das sind drei so Becken, Urinale nebeneinander.
Ja.
Und der steht da.
Durch sogenannte, ich liebe das deutsche Wort, durch Schamwände getrennt. Die heißen Schamwand, dazwischen diese Bretter.
Brutal. Ja. So, und dann sage ich Hallo.
Ja.
Und von ihm kommt nichts. Mhm. Der guckt auf sein Gemächt, guckt nicht links, guckt nicht rechts.
Das ist, aber man muss sich schon konzentrieren dabei.
Ja,
weil du weißt.
Habe ich das so beobachtet, wenn jemand, wenn man zu zweit da steht. Ja. Das ist interessant. Manche schauen zur Decke.
Ja.
Die nicht angucken. Andere gucken dich offensiv an.
Ja, solange sie sich nicht zu dir drehen.
Ja.
Das ist immer eine kleine Einschränkung, die ich machen würde an der Stelle. Es ist schon besser, dann nur den Kopf zu drehen.
Nur den Kopf drehen.
Okay.
Aber das ist interessant, und es gibt viele, die gehen gar nicht ans Urinal, weil sie es nicht können. Die gehen in die Kabine, pinkeln da.
Ja.
Spannend.
Ja. Also, ich bin da nicht ganz frei von. Wir sind ja hier die offenherzigen zwei. Ich tue mich auch schwer, wenn da schon jemand steht.
Echt?
Ich auch lieber in die Kabine.
Aber warum?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das ist interessant.
Ja, klar. Ja.
Ich meine, ich stelle mich da hin und lass laufen.
Ja, schön.
Ist doch gut.
Ich will den vielleicht nicht neidisch machen oder weißt du, es gibt ja immer irgendwelche Gründe. Keine Ahnung. Jetzt lassen wir hier diesen, also wirklich, ja. Aber klar, aber kann ich irgendwie...
Das ist ein bisschen Psychologie irgendwie.
Wahrscheinlich.
Ja, klar.
Der Ochsenfrosch ist auf dem Vormarsch.
Ja, klar.
Du bist dir darüber im Klaren, ne?
Ja. Das ist nicht gut.
Das ist überhaupt nicht gut und man hat gedacht, hier jetzt war er jetzt so irrsinnig trocken und Hitze und so weiter. Da wird der schon blöd gucken, der Ochsenfrosch irgendwie. Und das Gegenteil ist der Fall. Die ganzen anderen Frösche machen die Grätsche und dieses Monsterding, der lebt sowieso eher an größeren Gewässern. Ja. Und die größeren Gewässer haben ja, auch wenn sie an Pegel verloren haben, haben immer noch Wasser halt. Und deshalb ist das für den wohl nicht so schlimm. Und jetzt hier gerade in der Gegend am Rhein, Karlsruher Gegend und so weiter, der ist wohl echt hartnäckig. Und ist echt ein Problem, kommt aus Nordamerika,
klar.
Mordsdinger irgendwie. Und ich wusste gar nicht, wie groß die werden.
Sind Monster.
Wir reden über 25 Zentimeter.
Sind Monster,
Ist ja
sind
wirklich...
Tierschützer mal weghören. Gibt es kein Gift? Das ist nur für den Ochsenfrosch?
Hat mit Tierschützern gar nichts zu tun. Der muss ja ausradiert werden. Also er muss da zumindest dezimiert werden oder wenn nicht sogar ganz. Und weißt du, was die machen? Wie machen die das? Da dachte ich echt, ich lese nicht richtig. Das ist ein Tippfehler. Das war ein Zeitungsartikel. Der wird erschossen. Also die gehen da rum
und erschießen
die Ochsenfrösche.
Und siehst du, deshalb haben die Russen im Wald einen Waffenlager.
ich schwöre dir, in Brandenburg gibt es keinen einzigen Ochsenfrosch mehr.
Okay, die werden erschossen?
Ja, also im vergangenen Jahr wurden in der Region Karlsruhe, ich zitiere jetzt hier aus der Zeitung, früheren Angaben zufolge fast 7000 der invasiven Frösche erschossen. Das ist nicht irre,
Also das machen die Jäger dann?
Ja, klar. Also offensichtlich. Ich hoffe nicht, dass Russen da unterwegs sind.
Sei kein Frosch. Ja, aber das ist eine saubere Sache. Erschießen, Batsch, ist das Tier tot sofort, finde ich okay.
Jetzt ist ja so, dass wir ja doch, der Mensch lernt ja auch dazu und man überlegt ja, wie man solche Dinge, wie jetzt zum Beispiel, sag ich mal, du hast so Lebensmittelmotten im Schrank, dann soll man so Schlupfwespenlarven besorgen und die erledigen den Job in deinem Schrank.
Habe ich schon gemacht
mal. Tun die auch. Das machen die wirklich, finde ich.
Aber
sag ich
es
mal,
geht so.
Als ergänzende Maßnahme.
Ergänzend.
Du musst schon alles...
Du musst schon, die restlichen Motten musst du erschießen.
Alles raus, klar.
Das ist vom Hubschrauber aus. Wir haben Löcher in den Wänden.
Das ist Wahnsinn. Man trifft die ja auch nur mit Schrot
eigentlich.
Ja, ja, klar. So. Schön ist aber auch, wenn wir jetzt über natürliche Feinde reden, da steht in dem Artikel so ganz lapidar, natürliche Feinde wie Krokodile, Alligatoren und Schlangen fehlen hierzulande. also müsste man jetzt vielleicht auf die Idee kommen, Raum Karlsruhe Alligatoren, Schlangen und Krokodile auszusetzen.
Nein, das machen wir nicht. Nein.
Gut. Dann wäre aber wahrscheinlich wäre eine natürliche Selektion.
Das ist ja wie diese australische, hatten wir es vielleicht schon davon, diese
Cane Toad. Ja, das ist ja die Cane Toad, wie heißt die? Zuckerrohrkröte oder
genau,
so?
Genau, übersetzt. Also, ne? Kommt aus Südamerika oder kam aus Südamerika und ist die Pest in Australien. Der Guide, mit dem wir damals unterwegs waren, Olli, hat uns gesagt, was er dagegen tut. I personally practice my golf swing.
Ja, genau.
Bei diesen vier. Es sind auch so Riesenkröten.
Das ist natürlich sehr brutal.
Es ist brutal. Ja, aber das sind.
Klar. Und die sind ja auch eingeschleppt worden, um irgendwelche Schädlinge zu vernichten, glaube ich. Und man hat dann gemerkt, was man sich damit eingehandelt hat. Also, wo immer der Mensch irgendwie eingreift.
Und man hat gemerkt, das ist ja das Faszinierende da, jetzt vielleicht gefährliches Halbwissen, aber das hat man mir in Australien erzählt, dass diese Kröte.
Ja.
An den Schädling gar nicht rankommt,
so
weil der Schädling weiter oben ist.
Die hockt da unten und sagt, da oben ist der Schädling.
Scheiße.
Ja, es war wohl wirklich so.
Ja.
Also da hat jemand gar nicht nachgedacht.
Ja.
Das ist natürlich ganz schlecht. Andererseits mit diesen invasiven Arten, das ist natürlich auch so alt wie die Menschheitsgeschichte. Ich meine, die Kastanie ist kein Baum von hier. Und jetzt stell dir den bayerischen Biergarten, verstehst du, ohne Kastanie vor.
Ja, das geht nicht.
Ja, siehst du,
nicht.
Also her mit dem invasiven.
Aus Kastanien kam der Korse braut Bier aus Kastanien. Gutes sogar.
Ja, aber der hat auch nicht immer recht. Das muss man jetzt auch sagen.
Ich finde es gut.
Ja, also dann hätte Kastanienbier schon einen unglaublichen Siegeszug um die Welt angetreten.
Nein.
Als invasives Bier gäbe es das hier um die Ecke, verstehst du? Aber keine Sau will das trinken. Also so gut kann es nicht sein.
Ich finde es gut.
Ja gut, okay.
So. Ich möchte über Fußball reden, weil die Bundesliga beginnt morgen mit dem Spiel Bayern-Stuttgart. Und ich habe in meiner Lieblingszeitung der SZ eine sehr schöne Seite 3 von Holger Gerz gelesen. Und da ging es darum, dass, also die Überschrift ist, und damit zurück zum Spiel, nie zuvor hat sich der Fußball so weit von seinen Wurzeln entfernt wie bei der WM, eine Chance für die gute alte Bundesliga zu zeigen, wo die Grenzen der Gier sind. Und da zitiert er sehr oft Christian Baron, ist ein Kaiserslautern-Fan, freier Autor und Journalist. Du hast, ich weiß nicht, von dem Film Ein Mann seiner Klasse, hast du den gesehen? ARD-Verfilmung, großartig.
Ja, doch, klar. Ja, logisch. Ja.
Das ist Buch hat er geschrieben und den zitiert er. Und ich möchte einen Absatz vorlesen, es dauert ein Minütchen. Entscheidend war die tatsächliche Abkehr des Weltfußballs von den einfachen Menschen, denen er schließlich seine Karriere verdankt. Der wahre Sündenfall. Man konnte diesen Bruch in den WM-Stadien erkennen, wenn man sich die Fankurven anschaute. Dort, wo es mal nach Schweiß und Bratwurst, nach Kippen und nach viel zu großen Träumen gerochen hatte, schien jetzt das Aroma von Boss zu dominieren. Kuttenträger und Menschen mit Senfresten im Bart hätten das Bild nur gestört. Dort, wo eigentlich auch die Pickligen und Zahnlückigen ihren Stammplatz reklamieren, auf den Tribünen von Fußballstadien, saß jetzt das herausgeputzte Defilé der fein frisierten und angemalten, wahnsinnig gut gelaunte Ehrenbürger von Gelsackhausen, die sich die teuren Tickets gönnen konnten und in den aktuellsten Trikots jene Nationalteams unterstützten, deren Fans sie tatsächlich oder auch nur angeblich waren. Und es geht dann so weiter, dass die Fans...
Es ist eine gute Beobachtung, aber ich meine, gerade du als Anhänger eines doch sehr vom Geld dominierten Vereins, es ist nun mal so, ist dieser Sport.
Das ist schon richtig, aber das ist ja... was ganz anderes. Das waren ja Fans, die haben, das schreibt er auch, die haben in die Kamera, wichtig war in der Kamera zu sein.
Ja, ja.
Und dann haben sie, wenn ein Gegentor gefallen ist, haben sie so Tränchen aus den Augen gewischt. Und ich habe gedacht, kein normaler Fan, der ein Gegentor kassiert, macht Tränchen. Die wollten nur in der... Es war unglaublich. Und das ist ja das, die Hoffnung hat er, dass die Bundesliga nicht dazu verkommt, weil es ist noch nicht so weit.
Noch nicht, aber das ist ja, es gibt ja tausend Initiativen, auch von Ultras, mit denen ich manchmal hadere, aber manchmal haben sie ja auch gute Ansätze. Ja. So dieses Fußball braucht Stehplätze, das ist so klar. Meine ganze Jugend im Kölner Stadion, ich war ja oft im Stadion beim FC und so, wir hatten immer nur Geld für einen Stehplatz.
Ja, logisch.
Und die Stimmung war aber, ich hätte einen Sitzplatz überhaupt nicht bezahlen können als Schüler oder Studi oder wie auch immer. Und das war trotzdem atmosphärisch.
Es war gigantisch.
Das ist einfach gigantisch. Ja, es ist ein anderes.
Ich war Grünwalder Stadion, Erlebnis. Das war dasselbe. Stehplatz.
Ja, klar. Und irgendwie, aber das ist so, in vielen anderen Dingen auch, sagt man ja auch immer, früher, wir beide sind ja keine Freunde von früher, war alles besser. Also, aber man muss gucken, dass so Dinge ihre Seele nicht verlieren. Sagen wir mal so. So
einfach ist es, das ist ein guter Satz, ja. Und dann kommt noch ein, dann doch lieber ein anständiges Fußballlied aus der Westkurve von Betzenberg. Oh, Rot, Weiß, Rot, wir saufen bis zum Tod.
Das ist schön. Das klingt nach isotonischem Durstlöschen. Das klingt nach Wellnessprogramm.
Ja,
so ist es, genau. Früher war das ja auch noch ein Hort von unflätigen Äußerungen. Äußerungen, die heute ja eigentlich, ich sag mal 99,999% aller Sachen, die früher von der Stehplatztribüne auf den Platz gerufen wurden, ja, würden heute zu einer Anzeige wegen, weiß ich nicht, wegen allem möglichen, denkt ihr irgendwas ausführen oder sowas. Trotzdem sind das alles Menschen gewesen, mit denen man durchaus auch ein Bier trinken, ja, konnte.
Natürlich.
Und die das halt als Ventil benutzt haben. Das ist keine Entschuldigung dafür, irgendwen zu beleidigen. Aber die haben das auch gar nicht in dem Moment.
Nein.
Das war einfach, ja, wie Folklore, sag ich mal. Ich will jetzt nicht verharmlosen.
Wir werden aber Mails so kriegen.
Ja, ich weiß. Ja, ja,
ihr
schreibt ja nur. Ja,
wir
schreibt.
Verharmlosen. Wir das haben eine bekommen zum Thema Humor von Serafin.
Ja.
Und der schreibt, Humor und Satire sind ein schwieriges Metier. Ich habe mal ein Beispiel. Ein Witz. Mhm. Eine Frau ist bei einer Chefin zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Der Einsatzbereich wird abgesteckt, Aufgaben im Detail umrissen. Man versteht sich gut, es läuft rund. Am Schluss meint die Chefin noch, dass die Kandidatin den Job von zwei Männern übernehmen wird. Ach, meint die Frau daraufhin, ich wusste gar nicht, dass es sich um einen Halbtagsjob handelt. Ja, guter Witz. Und dann schreibt er, aber ist der Witz auch dann noch zum Lachen, wenn man den Spieß umdreht?
Nein, dann ist er ein Kündigungsgrund. Der Mann ist ein Sexist, genau, ein was weiß ich nicht alles und so weiter.
Finde ich ein gutes Beispiel.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Die,
ja.
Schreibt ja auch, dass die Rolle des Mannes ändert sich und zwar nicht zum Positiven.
Nein. Also ich denke auch da, es sind genug schlechte Witze über Frauen und ihre Position im Leben gemacht worden. Und dennoch muss man aufpassen, da bin ich bei dir, dass das Pendel nicht komplett in die andere Richtung schlägt. Ja. Also ich erlebe es ja schon so bei meinen Jungs. Ich sag mal so, als junger Kerl, du hast andere Herausforderungen als früher. Und die sind auch irrsinnig vorsichtig und zum Teil, finde ich, zu vorsichtig, zu defensiv geworden.
Ja.
Auch was das Formulieren ihrer Bedürfnisse und sowas angeht. Und das kann auch nicht sein. Also man muss dann schon sich auch behaupten in dieser Welt. Auch als Junge darf man das, denke ich.
Ich möchte
jetzt ist es aber ernst geworden. Ja, jetzt müssen wir aber sofort irgendwie...
Ja, gleich, aber ich möchte noch ganz kurz ernst bleiben, weil wir haben ja diese Woche ein herausragendes Stück Radio, 15.000 Volt.
Ja, dieser Report über diesen jungen Flavio, der auf einen im Übermut auf einen Güterwaggon geklettert ist, 19 Jahre, und hat dann gab es einen, obwohl er die Oberleitung nicht berührt hat, gab es so einen Stromschlag, einen Schluss, und dadurch ist er ums Leben gekommen.
Ja, und das wissen auch viele nicht, dass man gar nicht nach oben greifen muss, sondern das reicht, wenn man auf dem Dach ist. Und da haben wir eine Mail bekommen, die ich wirklich entsetzlich finde. Ich möchte sie trotzdem vorlesen.
Ja, okay.
Harald hat die geschrieben. Niemand hat etwas auf einem Eisenbahnwaggon verloren. Hört auf, die Opfer zu glorifizieren. Die Menschheit verblödet immer mehr. Und wenn es einen erwischt, dann ist das in meinen Augen die Darwin'sche Auslese.
Ich finde, da würde ich vor allen Dingen die Passage mit die Menschheit verblödet immer mehr unterstreichen. Ja. Und er ist ein herausragendes Beispiel.
Ein herausragendes Beispiel.
Wirklich,
so,
ein herausragendes.
So kalt, so
solche
widerlich.
Mails kriegen wir übrigens. Ja. Und nicht nur eine dieser Art, sondern immer wieder mal sowas. Und trotzdem machen wir das natürlich immer noch gerne, keine Frage. Und wir kriegen ja auch viel Liebe von euch. Und das ist auch echt nötig, muss ich ehrlich sagen. Weil dieses anonyme da irgendwas reinhacken, es hat eine Dimension angenommen. Irgendwie. Und ich frage mich, wie wollen wir denn miteinander umgehen? Irgendwie? Und
so
ich
mein, nicht.
Ja, und ich meine...
Ich zerreiß das jetzt mal hier. Klar, was für ein...
Ich sag
keinen Namen.
Sehr gut, Hast du das etwa ausgedruckt? Mensch, da sterben Bäume für. Siehst du, da sind wir schon
für
wieder
den
in der
PC-Zeit.
Verstehst du? Du hättest die Mail ja auch weiterleiten können, Saschi Spatz.
Ja, nee, ich habe sie sogar auf dem Handy.
Gewesen.
Aber
wäre ja möglich gewesen, oder?
Ja. Entschuldigung.
Ich jetzt, ja, nee, ist okay. Und wo wir gerade von Seele sprechen, ich finde es ganz schön, es gibt zum fünften Mal, kommende Woche ist das, im Ruhrgebiet den Tag der Trinkhallen. Und das ist so, das haben die mal ins Leben gerufen. Die Trinkhalle ist genau wie beim Fußballleben. Das ist so, in Köln sagt man das Bütchen.
Ja.
In Berlin sagt man der Späti. Ich weiß nicht, gibt es ein Pendant bei euch in München für diese Dinger, die eigentlich auch rund um die Uhr
also
und was?
Oder ganz normaler Kiosk.
So an der Ecke, das Bütchen. Und das Bütchen ist in Köln oder im Ruhrgebiet die Trinkhalle. Das ist ein unglaublich wichtiger sozialer Treffpunkt.
Ja.
Da gibt es hier irgendwie die gemischte Tüte mit irgendeinem so Haribo-Scheiß oder was weiß ich. Es gibt aber auch eben das Bier. Ja. Es gibt auch je nachdem, in den größeren gibt es auch eine Wurst oder wie auch immer.
Und,
aber das ist für die Menschen so wichtig
und
vorne
da sind,
an der Ecke. Ne?
Ich war ja öfter in Dortmund und war dann auch, da geht man halt dann zum Bütchen zur Trinkhalle.
Da ist Trinkhalle im Ruhrgebiet.
Die Trinkhalle.
Ja.
Und da sind auch immer dieselben Leute.
Ja, natürlich.
Die treffen sich da, die diskutieren alle Probleme der Welt. trinken einen, das ist gut, das ist echt schön.
Das finde ich immer so cool, also denkst du, kommst da ran und dann ist ja meistens nur so eine Öffnung, sind ja wirklich so Bütchen und dann ist da so ein kleiner, wie so ein kleiner Tresen davor oder so und dann stellst du dich da hin und plötzlich verstummt jedes Gespräch, ist mir selber schon passiert in Köln und dann merkst du erst so nach 5 Minuten, du stehst eigentlich auf dem Platz vom Günther.
Ja.
Verstehst du, weil der steht da eigentlich immer. Und du Ahnungsloser hast jetzt nicht gewusst, dass da eigentlich immer der Günther steht. Verstehst du? Da kann man so viel falsch machen.
Das ist wie auf dem Fußballplatz. Es gibt hier Oberliga-Vereine in der Nähe. Da stehst du auch, an der Stelle steht immer der Günther. Ja. Da stellst du dich nicht hin.
Nee, wer das macht, hat keine Ahnung. Ja, klar.
So, Entschuldigung, halt, hier steht, ich weiß nicht, was das bedeutet, neue Nupsis.
Ach so, ja, das bedeutet...
Ach doch, das bedeutet...
Ja, genau.
Jetzt weiß ich es wieder.
Es sind Klinkenstecker, die sich am Ende unserer Kopfhörer befinden.
Ja.
Ich habe von diesem Sender vor 15 oder 16 Jahren einen Kopfhörer. Wir haben eigene, wegen irgendwelcher, weiß ich nicht, weil man soll das Ohrenschmalz nicht teilen, glaube ich,
so
unter den
irgendwie.
Kollegen und Kolleginnen, genau. Und wir haben eigene Kopfhörer und da ist am Ende diese Klinke, mit der man sich im Studio ins Pult einloggt.
Das nenne ich Nupsi.
Du nennst das Nupsi?
Ja.
Genau, das ist der Nupsi, diese Klinke. Und ich kenne nur einen Kollegen, bei dem diese Dinge ungefähr 3-mal im Jahr abbrechen. Ich habe diesen Kopfhörer seit 15 Jahren und noch nicht ein einziges Mal. Das
also 3-mal im Jahr ist stark untertrieben. Ich habe in diesem Jahr schon den 6. Nupsi geholt.
Okay.
Ich weiß auch nicht, wie ich das mache.
Die sind... Erstens sind die blöd angebracht, das muss ich zu deiner Ehrenrettung sagen.
Also die so Kopfhörerbuchsen
sind... Genau, die stehen da so nach vorne raus und sobald man sich mal zur Seite dreht und du hast natürlich doch, du hast eine gewisse Schwungmasse, wenn du dich zur Seite drehst und dagegen kommst, das hält das Ding nicht aus, das ist wohl wahr.
Ja, aber die lachen schon, wenn ich komme.
Hörst du den Hubschrauber? Ich glaube, da kommt der Hubschrauber, der dich abholt für dein...
Achso, wir sind am Ende.
Genau,
ja.
Und sowas von am Ende.
Ja, und wir machen... 3 Wochen Pause.
Genau, das habt ihr jetzt davon. Aber wir freuen uns trotzdem, wenn ihr schreibt. Und wir sind dann in Old Freshness.
In Old Freshness sind wir wieder da. Und wir ändern auch unseren Tipp am Schluss nicht, nein.
Nein, nein, der Tipp bleibt auf jeden Fall derselbe.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.